durch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören als Predigttext auf Worte aus dem Titusbrief, da schreibt der Apostel Paulus in Kapitel 3 in den Versen 4 bis 7. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, da machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Herr Jesus, das ist nun dein Weihnachtswort für uns heute Morgen. Schenke, Herr, dass es dein Licht in uns anzündet und wir an dir froh werden. Amen. Tja, liebe Gemeinde, wo war in diesem Predigttext eigentlich Weihnachten? Keine Engel und keine Hirten, kein liebliches Kind in der Krippe, keine seltsamen Magier aus dem Osten, keine Jungfrauengeburt, über die man sich gegebenenfalls ärgern könnte. Und doch ist dieses Wort seit vielen Jahrhunderten ein verbindliches Gotteswort für Weihnachten. Seltsam. Machen wir uns auf die Spurensuche nach Weihnachten beim Apostel Paulus. Der deutlichste Hinweis steht wohl gleich in Vers 4 am Anfang. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, da geschah das Folgende. Da ist also etwas erschienen mitten in dieser Welt. Gottes Freundlichkeit und Güte wird also nicht nur verkündigt, mit Worten transportiert, sondern sie erscheint mitten in der Welt. Gottes Wort, Gottes Zusage seiner Liebe wird Fleisch, Mensch, anfassbar. Gott wird in seiner Liebe zu den Menschen selbst zum Menschen. So erscheint die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, wie es im Kapitel vorher heißt. Und darum, weil Gottes heilsame Gnade allen Menschen erscheint und nicht nur geredet wird, darum sagt der Engel, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und darum singt der Engelchor, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Bei wem? Bei den Menschen seines Wohlgefallens, also die, die er liebt. Und damit wären wir dann doch wieder beim vollen Weihnachtsprogramm. Aber ganz so einfach macht es uns der Apostel denn nicht. Ihm geht es augenscheinlich nicht um die äußeren Begleiterscheinungen, also so von Bethlehem bis hin in unsere Weihnachtsstuben. Das, was unser Fest ja prägt, das sind ja mehr zunächst mal die äußeren Rahmenbedingungen dieses Festes. Paulus fragt weiter. Er fragt, warum gibt es Weihnachten eigentlich? Und wozu ist es gut? Und wie kommt es zu mir? Gehen wir diesen Fragen der Reihe nach durch und erkunden so die Weihnachtsbotschaft des Apostels. Die erste Frage, warum eigentlich Weihnachten? Warum erscheint Gott höchstpersönlich in dieser Welt? Mit 4 Hauptworten beschreibt Paulus die Motive Gottes. Er spricht von Gottes Freundlichkeit, seiner Menschenliebe, seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade. Nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben, damit du alle Welt so fest umfangen hast. So rühmt es Paul Gerhard 1600 Jahre später ganz im Sinne des Apostels. Nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben. Da ist die Menschenliebe Gottes als Ursache von Weihnachten. Wer sich fragt, was für Motive hinter Weihnachten stehen, der landet also nicht bei einer himmlischen Marketingstrategie, die das Image Gottes ein bisschen aufpolieren soll, sondern wir landen im Herzen Gottes, im Zentrum seines Wesens. Und wir treffen auf Güte und Menschenliebe. Klar, wir haben uns auch an diese Worte gewöhnt. Sie wissen das schon, dass Gott lieb ist und dass es die Liebe Gottes ist, die ihn bewegt. Wir feiern ja auch nicht zum ersten Mal Weihnachten. Ich vermute mal, dass die meisten von Ihnen das schon öfter geübt haben. Aber ist das wirklich so selbstverständlich? So wie es unsere Gebräuche ja signalisieren. Gäbe es nicht, mal anders gefragt, gäbe es nicht genug Anlass, zum Menschenverächter zu werden, statt zum Menschenliebhaber? Würde das nicht auch für Gott gelten? Paulus schreibt im Vers vor unserem Predigtext von der Bosheit und dem Hass der Menschen. Nun, das würde nicht unbedingt zu Gottes Güte passen. Aber könnte Gott nicht vielleicht resignieren? Heinrich Kemner hat es mal im Blick auf seine Erfahrung in der Seelsorge gesagt, allerdings mit Dank, dass er nicht zum Menschenverächter geworden ist. Denn er schreibt, den Menschen sehen heißt sein Elend, seine hartnäckige Ich-Sucht sehen. Und was sieht da unser Gott? Was sieht er nicht nur bei den anderen, sondern bei uns selbst, bei denen, die in dieser Welt und in dieser Kirche als fromm gelten? Könnte man da nicht aufgeben? Könnte Gott nicht sagen, mir reicht's? Mit dieser Menschheit ist einfach nichts zu machen? Wie viele Boten habe ich nun schon zu ihnen geschickt? Meine Propheten, mit einem klaren Wort, zur Umkehr habe ich sie gerufen. Und was ist daraus geworden? Mal ein kleiner Aufbruch, aber sobald die Not vorbei war, aus der ich sie erlösen sollte, haben sie mich schon wieder vergessen. Ich geb's auf. Wenn Gott so wäre wie wir, dann hätte es Weihnachten nicht gegeben. Dann hätte sich Gott in sein himmlisches Vaterhaus zurückgezogen und die böse Welt sich selbst überlassen. Stattdessen ist die Menschenliebe Gottes so groß, dass er das Beste gibt, was er hat, seinen einzigen Sohn. Wenn du wissen willst, wie groß die Liebe Gottes ist, dann darfst du nicht in dein eigenes Leben schauen, sondern den Liebesbeweis Gottes in der Krippe von Bethlehem und am Kreuz von Golgatha. Wenn wir als Hensoldshöhe von der Menschenfreundlichkeit Gottes sprechen, dann meinen wir nicht unseren eigenen Betrieb, sondern das eine, das Erscheinen Gottes in seinem Sohn Jesus Christus als Ausweis seiner unendlichen Güte. Sie überlässt uns nicht uns selbst, sondern sie greift ein, sie schreitet ein, ja, sie stellt sich ein persönlich in Jesus, dem Kind in der Krippe. Das ist mehr als jede Philanthropie von Menschen, die es ja zum Glück auch gibt. Da geht es ja meist darum, dass reiche Gönner etwas spenden. Für Wissenschaft und Forschung, für Bildung und Hungerhilfe, für die Kirche oder so. Aber Gott spendet in seiner Philanthropie, also seiner Menschenliebe, nicht etwas, sondern sich selbst. Das ist der wahre Grund von Weihnachten. Und damit sind wir schon ganz dicht an der zweiten Frage, mit der wir die Weihnachtsbotschaft des Apostels erkunden. Wozu Weihnachten eigentlich? Wozu erscheint Gott nun höchstpersönlich in dieser Welt? Wozu schreckt er das Hirtengesindel vor Bethlehem auf? Weil der Heiland geboren ist. Warum kann der greise Simeon eine Woche nach der Geburt sagen, dass er jetzt in Frieden sterben kann? Weil seine Augen den Heiland gesehen haben. Und Paulus? Er nennt Gott selbst unseren Heiland, denn schließlich geht die ganze Heilandsinitiative ja von ihm aus. Und dann ist es natürlich Jesus Christus, der unser Heiland worden ist. Jetzt weiß ich ja nicht, an was Sie so beim Wort Heiland denken. Wenn Sie nicht die Fernsehserie mit einer blinden Anwältin im Kopf haben, die Heiland, dann ist es aus unserem normalen Sprachgebrauch nach meiner Wahrnehmung völlig verschwunden. Es klingt nach etwas vielleicht noch für ein paar fromme Leute, vielleicht da oben auf der Hensoldshöhe. Es riecht ein bisschen verstaubt, vielleicht gar ein bisschen kitschig religiös. Wer redet denn vom Heiland? Aber eigentlich geht es dabei um einen höchst realen, ja dramatischen Vorgang. Es geht nicht um ein bisschen heile, heile Gänschen, sondern es geht um Rettung aus Todesgefahr. Wir wohnen als Familie ja unterhalb von Gunzenhausen, unterhalb vom Krankenhaus. Und da donnert eigentlich täglich ein Rettungswagen an unserem Haus vorbei. Wer ihn sieht mit Blaulicht oder je näher er in die Stadt kommt, desto mehr mit Martinshorn. Wer das hört, der weiß, hier geht es um Leben und Tod. Jetzt zählt jede Minute. Wir machen alle schnell Platz, damit der Rettungswagen durchkommt. Und ich weiß auch, wenn der Rettungswagen unterwegs ist, jetzt ist Rettung unterwegs. Rettungsfachleute sitzen mit im Wagen, Notfallmediziner, Rettungsassistenten. Jetzt kann es gut werden. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal auf der anderen Seite waren, schon einmal sehnsüchtig auf das Eintreffen eines solchen Wagens gewartet haben. Dann kennen Sie vielleicht dieses Gefühl der Erleichterung, wenn dann der Wagen eintrifft. Wenn die Rettungsfachleute zur Unfallstelle kommen oder da, wo gerade die Not ist. Jetzt ist Rettung da. Und genau darum geht es bei Jesus. Nicht um religiöse Gefühle, nicht um eine schöne Weihnachtsstimmung, sondern um Rettung vor dem Tod. Allerdings geht es nicht um die Verlängerung des irdischen Lebens um ein paar Jahre. Das ist ja alles nicht schlecht. Aber Jesus geht es um mehr. Es geht um Rettung vor dem Tod. Um Rettung aus dem Gericht Gottes. Und das ist der ernste Hintergrund unseres Weihnachtsfestes. Ohne Jesus würden wir verloren gehen, weil unser Leben nicht rundherum nach Gottes Maßstäben gelebt wird, sondern weil wir nur dann nach Gott fragen, wenn es uns gerade passt. Und dazu sagt Paulus vor unserem Weihnachtstext hier klipp und klar, wir gingen in die Irre. Wir, schreibt er. Und das heißt, Paulus klagt jetzt nicht über die anderen, die heute hier fehlen und die sowieso kein Weihnachten mehr feiern, sondern er schließt sich selbst ein, trotz seiner religiös durchaus ansehnlichen Lebensgeschichte. Aber die Werke der Gerechtigkeit, die wir getan haben, reichen nicht aus. Beim heiligen Gott zählt ganz oder gar nicht. Und weil wir nicht ganz heilig sind, passen wir gar nicht zu ihm. Aber diese schmerzhafte Wahrnehmung führt den lebendigen Gott nun nicht zur Menschenverachtung, wie wir sahen, sondern zu einer beispiellosen Rettungsaktion. Allerdings jetzt nicht mit dem größtmöglichen Blaulicht, sondern lediglich mit einem etwas ungewöhnlichen Himmelslicht. Denn die Menschenliebe Gottes will ja nicht erschlagen, sondern retten. Sie will ihre Liebe nicht mit gut gemeinter Gewalt durchsetzen, sondern eben liebevoll, anklopfend, bittend. Und dafür ist die Krippe die erste Gestalt. So will uns Gott, der Heiland, durch Jesus Christus, unseren Heiland, selig machen. Aber dieses Lutherwort, das auch schon wieder so ein bisschen religiös kitschig klingt, hat dieselbe griechische Wurzel wie der Heiland. Es geht ums Retten, damit wir ewiges Leben gewinnen und nicht auf ewig verloren gehen. Und damit sind wir bei der dritten Frage angekommen. Wie bekomme ich denn dieses rettende Weihnachtsgeschenk? Nun wird es nochmal ein bisschen heikel, denn mitten aus unserem Weihnachtsfestgottesdienst führt uns der Apostel Paulus augenscheinlich zu einer Taufe. Oder wie soll man das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist sonst verstehen? Dieses Bad steht doch an der Grenze zwischen dem, wir waren früher, so vor unserem Text, und dem Jetzt der Geretteten. Was steht denn dazwischen? Und bevor sich jetzt jemand zu sehr aufregt, also Tauffrage kann man auch auf der Hensoldshöhe angeregt diskutieren, bevor Sie sich jetzt zu sehr aufregen, weil diese Idee vielleicht zu Ihrem eigenen Taufverständnis nicht so richtig passt, tasten wir uns erstmal vorsichtig näher. Klar ist, die Menschenliebe Gottes, die in dieser Welt erschienen ist und die die konkrete Gestalt von Jesus angenommen hat, diese rettende Liebesbewegung ist nicht in Bethlehem stecken geblieben. Ja, nicht einmal auf Golgatha und am leeren Grab, sondern sie hat Menschen gerettet, aus dem Verderben heraus in ein neues Leben gestellt. Den früheren Christenverfolger Saulus, seinen späteren Mitarbeiter Titus und viele andere, auch uns unbekannte Leute. Er hat uns gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist. Aber all diese Typen, an die wir jetzt denken, die standen nicht auf der Bewerberliste für das ewige Leben, weil sie sich in ihrer Gottesliebe und ihrer Menschenliebe besonders ausgezeichnet hätten. Es ist reine Gnade, dass sie nun zu den Gerechten gehören dürfen, zu denen von Schuld und Sünde Befreiten. Und wie beim Kind in der Krippe braucht es dazu ein besonderes Eingreifen Gottes. Empfangen vom Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria, bekennen wir vom Erscheinen des Sohnes Gottes. Er kommt, Jesus, ganz natürlich im Schoß einer Mutter zur Welt, aber er verdankt sich dem Eingreifen Gottes des Heiligen Geistes. Und so ähnlich ist es auch bei den Kindern Gottes. Der Heiland Jesus Christus begegnet uns nicht als Blitz vom Himmel, sondern im Mund seiner menschlichen Zeugen und im ganz irdischen Wasser der Taufe. Aber sie werden zum Transportmittel der Rettung. Nicht aus sich heraus, sondern weil der Heilige Geist durch sie wirkt. So kommt das Weihnachtsgeschenk der Rettung durch den Heiland Jesus Christus in unser Leben. So wird es persönlich, so kommt es bei uns an. Nun kann man mit einem solchen Geschenk unterschiedlich umgehen. Es gab in der Gemeinde von Titus, vielleicht auf Kreta, eine Menge Christen, die als Erwachsene getauft waren, die das erlebt hatten, den Unterschied zwischen dem einst ohne Christus und dem jetzt mit Christus, denen trotzdem ihr Glaube augenscheinlich egal war. Sie lebten weiter oder wieder neu so, als wenn Jesus nicht da wäre. Wenn man den Titusbrief aufmerksam liest, da schreibt Paulus von alten Frauen, die andere verleumden. Von jungen Männern, die verantwortungslos leben. Von Irrlehrern, die sich auch in der Gemeinde in Kreta ausbreiten können. Und dagegen nimmt er seine Leser und jetzt auch uns mit nach Bethlehem zum Stall und zum Ort unserer Taufe. Er sagt, schaut mal, was da passiert ist. Da ist Jesus auf die Welt gekommen, ja in dein ganz konkretes Leben hinein. Hast du ihm dafür schon gedankt? Glaubst du ihm, dass du nun ein Erbe des ewigen Lebens bist? Dein Leben darf jetzt neu werden. Denn Gottes Geist ist keine Eintagsfliege nur für die Feiertage oder die Tauftage oder die Bekehrungstage. Gottes Geist ist reichlich über uns ausgegossen. Und darum ist er heute am Werk, am ersten Weihnachtstag 2019. Er macht dich gewiss, dass du sein Kind bist. Und er erneuert dein Leben täglich und er trägt deine Hoffnung, dass du einmal ans Ziel in Gottes Herrlichkeit kommst. Das ist die apostolische Weihnachtsbotschaft für uns heute. Amen.